Hallo zusammen, hier ist wieder das SEO-Haus, euer Podcast zu SEO und allem, was uns sonst so beschäftigt. Von und mit der großartigen Lisa Stober und natürlich mit mir, Jens Fauchner. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Nach gefühltem halben Jahr, ich glaube sogar ein echtes halbes Jahr, habe ich eine fantastische Gästin da, und zwar Vivian von der Bild, die uns heute ein paar spannende Themen rund um KI, AI, whatever mitgebracht hat. Und ich würde sagen, willkommen, schön, dass du hier bist, Vivian.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, es freut mich sehr.
Es ist ja schön, du hast mich ja gefragt, also es ist ja ein Riesen, was mich auch wirklich sehr gefreut hat, dass ihr da ein bisschen was aus eurem Haus erzählen wollt, weil ihr macht da ja einiges, kriegt man ja auch einiges mit. Aber wie immer, für den Fall, dass sich Menschen nicht kennen, also hier in Berlin, glaube ich, ist es relativ easy, da werden nicht die meisten kennen, aber es gibt ja auch Leute außerhalb Berlin, die uns zuhören. Vielleicht mal so drei Worte zu dir, was hast du vorher gemacht, wie bist du dann bei Springer Bild gelandet und was hat dich dann am Ende zu dem ganzen Thema KI gebracht, kommt ja aus dem SEO heraus. Das ist ja für viele spannend gerade.
Total. KI ist, glaube ich, so das Thema, was auch auf der OMR, die ja irgendwie jetzt diese Woche stattgefunden hat, wieder mal vorrangig dabei war und was irgendwie alle gerade beschäftigt und ja auch jeden Monat oder jede Woche gefühlt riesige Schritte macht. Ich selbst habe tatsächlich im Journalismus schon angefangen zu Schulzeiten und habe neben dem Abi damals für das lokale Käseblatt geschrieben, das Pinneberger Tageblatt. Und habe dann gesagt, irgendwann will ich mal in Richtung Journalismus gehen und habe dann aber erstmal was anderes studiert und habe dann neben dem Studium den Studentenjob angefangen im SEO-Bereich bei Hamburg.de damals. Und fand es einfach spannend, dass dieser Berufszweig, das Textliche, also mit Texten, mit Content arbeiten, mit Inhalten arbeiten, mit schöner Sprache und das Zahlentechnische, Statistik, Technik und so weiter vereint, und bin deswegen einfach beigeblieben und habe dann irgendwie nach diversen Stationen bin ich irgendwann bei der Bild gelandet und da angefangen als Editorial Lead SEO, also vor allen Dingen versucht, SEO mehr in die Redaktion zu tragen. Und als dann das Thema KI aufkam, war die Sache, kannst du nicht auch KI mehr in die Redaktion tragen? Ist ja kein Problem, das machen wir jetzt, haben wir jetzt 2 Jahre lang gemacht und machen wir das jetzt nochmal, nur mit dem Thema KI. Und es läuft bisher ganz gut.
Darf ich dich fragen, was du studiert hast?
Klar, BWL, ganz.
Also das ist ein super Beweis, dass man auch mit BWL was werden kann.
Könnte man so sagen, genau.
Also auch was Nettes werden kann. Also wir haben ja kein Kamerabild, aber sitzt hier im Hoodie ganz locker. Man muss halt nicht zwingend Kostüm- oder Anzugträger oder Trägerin werden. Das ist doch richtig, sehr nice für alle da draußen. Ihr habt doch Hoffnung.
Ich habe tatsächlich in einer PR-Agentur angefangen. Da war das noch so mit Seidenschal und Blüschen und Anzug. Ja. Und das durfte ich irgendwann glücklicherweise abstreifen.
Das ist gut. Und ansonsten, so wie ist es ein... auch das finde ich, weil ich finde es mal sehr spannend, wenn wir bei unseren Verlagskunden sind und also im Newsroom sitzen, wir haben oft das mal so Meetings so nebendran und schaut so zu, wie die arbeiten. Wie ist es da so?
Im Newsroom ist es meistens hektisch, insbesondere wenn Lage ist. Jetzt diese Woche war natürlich ganz großartig hier mit Schmerz und so. Aber jetzt ist er ja doch Kanzler geworden. Also es ist sehr viel zu tun. Die Redakteure kriegen immer mehr Aufgaben, beschweren sich ständig, dass sie ja nicht noch mehr mitdenken und mitmachen können. Aber auf der anderen Seite sind es halt auch die Menschen, die sich am allerbesten mit Text und mit Schreiben auskennen und die das auch irgendwann mal gelernt haben und dementsprechend auch als Zusatz dazu lernen können, ihre Skills zu erweitern und zu sagen, okay, wenn ich schon Texte schreibe, dann schreibe ich sie auch so, dass Menschen sie auch finden.
Absolut, absolut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch, nachdem wir dich jetzt schon vorgestellt haben, ich hoffe, es ist auch ausreichend gewesen für das werte Hörerschaft. Wenn nicht, könnt ihr ja dir auch noch Fragen stellen. Man findet dich halt im Internet. Kommen wir zu dem Thema. Ihr macht ja dieses Hey Bild, das glaube ich, der eine oder andere schon von gehört. Was für eine Idee steckt denn da überhaupt hinten dran?
Ja, als das ganze Thema mit ChatGPT anfing, haben wir uns natürlich gefragt, was ist denn jetzt die Anwendung, wie man KI für jeden Menschen zugänglich machen kann, was wir quasi, wie können wir das auf Bild zeigen, was kann man damit machen. Und am Anfang war ja noch das ganze Thema Prompt Engineering. Also Prompts schreiben war irgendwie schwierig und nicht für jeden zugänglich. Und man müsste gefühlt erstmal eine Ausbildung machen, um mit KI anzufangen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, der einfachste Weg, das Ganze zugänglich zu machen, ist, wir machen schon vorgepromptete Experiences, haben wir das genannt. Das heißt, ich kriege einen Bildschirm, der sagt, deute mir meinen Traum. Ich habe vier Buttons oder ich kann auch am Freitextfeld meinen Traum eingeben und dann deutet er mir meinen Traum oder ich will wissen, was mein Name im Mittelalter wäre. Ich habe da Eingabemaske, wo ich nur auf Knöpfe drücken muss und schon spuckt er mir die Antwort aus. Also lustige Ideen, die man mit KI machen kann, aber schon vorgebaut. Und so hat das mit Helbild gestartet. Die Welt hat das dann irgendwann übernommen mit WeltGo. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, na ja, gut, KI sollte ja gar nicht mehr so experiences-basiert sein, sondern viel mehr integriert in irgendwie alle Produkte. Also macht es nicht eher Sinn, dass man Helbild auch in einem Artikel hat und Fragen zu dem Artikel stellen kann? Oder macht es nicht Sinn, dass man einen Avatar hat, der einen begrüßt? Das sind jetzt so die nächsten Gedanken, die kommen, wie sich das weiterentwickelt.
Aber das habt ihr das schon an den Artikeln integriert?
Nee, in den Artikeln ist es noch nicht drin.
Weil da kann ich mir, also wer damit ja immer lustig auf die Nase fällt, wo man sich ja auch immer, es gibt ja ganz Reddit, glaube ich, auch ein Subreddit zu, das ist immer so lustig, ist ja dieser Herr Musk mit seinem, wie heißt es, Krog, egal, das komische Ding da auf X, Twitter. Weil immer wenn er was schreibt, kannst du ja dann direkt sagen, du, ja, das und das wurde gesagt, ist das denn korrekt? Und drückst da drauf und dann kriegst du immer von seiner eigenen KI so ein Gegenstatement geliefert. Da stelle ich mir halt immer dann auch sehr schwer vor, wenn man Meinungsstücke macht, weil da geht es ja dann um Meinung und da kann man dann ja sagen, du sag mal, wie siehst du denn das? Und dann kommt dann vielleicht direkt und sagt, oh, deine eigene KI hat eine ganz andere Meinung. Also da stelle ich mir so, ich meine, bei Standard News ist es geht ja, was ist passiert, fertig aus. Aber bei Meinungsstücken stelle ich mir sowas schwer vor. Also
Total. Also im ersten Schritt wird es wahrscheinlich auf Ratgeberstücke ausgerollt, also irgendwie 5 Tipps zu ETFs und oder wie man irgendwie 1.000 € am besten anlegt diesen Monat. Und wenn man dann nicht weiß, was ETF ist, kannst du im Artikel damit chatten und sagen, was ist denn noch gleich ETF oder was ist denn hier mit NFT gemeint oder mit Aktien, wie genau funktioniert das eigentlich, um da schon mal auf der sicheren Seite zu sein. Ansonsten funktioniert ja KI vor allen Dingen so, dass es immer versucht, eine Antwort zu finden. Also KI sagt so gut wie nie, das weiß ich nicht. Es sei denn, man hinterlegt ihm, dass er sagen darf, wenn du das nicht weißt, wenn du das auf diese Art und Weise geprüft hast und du kommst zu dem Ergebnis, dass du hierzu keine Aussage geben darfst, dann sag ihm auf jeden Fall auch, ich kann dazu nichts sagen oder ich kann hier keine eindeutige Aussage zu treffen.
ja, das ist gut. Das nervt auch ein bisschen, dass es von vornherein nicht irgendwie hinkriegt, zu sagen, ich habe keine Ahnung. Ja, das führt dann immer zu diesen Halluzinationsproblematiken. Aus Kundensicht finde ich das eine nice Geschichte. Also ich kann einfach reinschreiben. Businessseitig, jetzt frage ich mich, die klassische Lösung bisher war ja, ich verlinke dann irgendwie das Wort ETF und das geht dann halt auf irgendwo hin, wo erklärt wird, was ein ETF ist. Klickraten, jetzt mal außen nur vorgenommen, aber es haben wir doch ein paar drauf geklickt und ich hatte wieder neue Ad-Impressions generiert. Also das ist ja dann ja auch da. Wie geht ihr mit sowas um oder sagt ihr, die Klickzahlen intern sind eh so gering, das ist dann.
Ja, also tatsächlich wollen wir es erstmal ausprobieren, ne? Also verringert sich dadurch tatsächlich die Klickzahl auf Themenseiten, auf weitere Artikel, verlängert sich die Time on Site, weil ich im Artikel mit der KI interagiere und dafür haben wir dann weniger Page-Views pro User. Tatsächlich muss ich ehrlich gestehen, dass wir gar nicht, also dass es relativ wenig geklickt wird, die Links in den Texten. Dementsprechend ist da das Risiko gar nicht so groß.
Ja, ist so, weil es meistens nicht so gut gemacht ist. Also Klassiker, den ich auch immer habe, sag Kinder, es ist einfach wild, irgendwelche Worte zu verlinken. Kennt man ja aus SEO, da kommt ja immer am Ende, ah, ich habe ein geiles Skript, kann ich drüber jagen, wir wollen alles dorthin schicken mit dem Leuten jetzt hier. So, ja, das ist aber halt nur SEO gedacht, weil der Nutzer weiß nicht, wo er hinkommt, wenn einfach ein Wort verlinkt ist. Und ich sage nicht, warum er das klicken soll. Wenn du sagst, hier, übrigens, mehr zum neuen Papst haben wir hier, dann weiß ich, was ich da krieg. Und das hat in der Regel eine signifikant höhere CTR als einfach random verlinkte Wörter. Aber deswegen glaube ich auch, dass der Effekt wahrscheinlich sehr überschaubar ist.
Du wirst tatsächlich auch jetzt dieses Jahr hoffentlich nicht mehr so viel, aber wenn du ein bisschen weiter zurückgehst, sehr, sehr viele Bildtexte finden, die keinen einzigen Link drin haben.
Ja, das ist auch nicht so unüblich. Genau, und Halluzination hast du schon reingesprochen. Da ihr die vorskriptet, habt ihr also das Halluzinationsproblem da im Griff, weil ihr das eben gleich im Vorskript quasi mitgebt, dass er sagen
Ja.
soll. Weil der meistens kommt ja dann, wenn er es nicht weiß, dann fängt er an, ja irgendwas zu schreiben.
Genau, also die aktuellen Experiences bei Hey Bild haben einen sehr engmaschigen, sagt man, Systemprompt, ich glaube ja, dahinter, der ihm sehr, sehr viel verbietet. Also, ne, wenn Fragen da und dazu gestellt werden, dann gibt die und die Antwort. Wenn wir in Richtung gehen von KI-generierten Inhalten, das ist ja auch immer die Frage, ne? Wir kriegen irgendwie alle Nachrichtenportale in Deutschland, kriegen dieselben DPA-Meldungen und packen die auf ihre Seite und du hast 20 Mal denselben Artikel und ja, fünf davon findest du dann vielleicht in Google auch noch auf der ersten Seite, aber macht es nicht Sinn, die irgendwie umzuschreiben, vielleicht auch noch mit Informationen anzudicken, wenn man schon die DPA-Meldung auf der Seite hat, dann vielleicht auch nur die, die SEO-technisch relevant sind. Und wenn wir in Richtung von KI-generiertem Inhalt gehen, also diese Meldungen, dieser Datenstrom, der reinkommt, automatisch umschreiben und auf die Seite bringen, dann hast du ja auch die Möglichkeit, da nicht nur einen Prompt hinterzupacken, sondern so einen ganzen Agentic-Workflow, dass du sagen kannst, okay, erstell das, dann prüfe das nach diesen Kriterien, dann nimm das nochmal auseinander, ein bisschen Chunking für jeden einzelnen Fakt, dann jag das nochmal durch Digas durch, ob du diese Fakten bestätigen kannst. Also Digas ist das digitale Archiv von Spiegel und Axel Springer, was, glaube ich, auch viele nutzen, um zu gucken, was denn in der Vergangenheit so zu Themen geschrieben worden ist. Gibt es dazu noch irgendwelche Sperrvermerke? Also sagt das Digas, dazu darf man nichts schreiben. Dann geh es nochmal durch, ob es alles stimmt, nochmal auf Grammatik und auf Schönschreibung und erst dann darfst du es veröffentlichen. Und dadurch, dass wir jetzt also diese Ketten haben, diese ganzen Agentenketten, sind wir den Halluzinationen, würde ich es mal sagen, größtenteils Herr geworden, sodass man schon fast sagen kann, wir können OTS-Meldungen komplett mit KI umschreiben. Und das Letzte, was er jetzt immer gemacht hat, ist, er hat irgendeine Zahl in der Ursprungsmeldung gefunden und hat die zum Datum und zur Uhrzeit gemacht und hat sich das dadurch ausgedacht. Und selbst das haben wir jetzt durch diesen Prüfmechanismus rausgekriegt.
Das ist gut. Ganz kurz für unsere Zuhörer, was sind OTS-Meldungen? Was sind, aber vielleicht weiß es ja nicht jeder.
Das sind die Blaulichtmeldungen. Also alle Polizeipressestellen in Deutschland melden täglich, was denn so passiert ist. Also jeder Überfall, jede Messerstecherei, jeder kleine Unfall mit Blechschaden.
Das macht Sinn. Ja, das kennt ihr, also die Problematik der Halluzination, da Respekt, weil der kämpfen viele mit, weil er ja auch öfters einen Hang hat, was vom Vormittag auf Nachmittag zu verlegen oder aus zwei verletzten drei zu machen. Und weiß nicht so genau warum. Aber wenn ihr das da sauber hingekriegt, also ihr müsst also nicht nochmal wirklich gegenchecken. Ihr könnt das schon wirklich auf Autopilot stellen.
Also aktuell haben wir es noch nicht auf Autopilot gestellt. Wir prüfen es immer noch gegen. Das Projekt läuft jetzt seit ungefähr einem Jahr, dass Menschen immer noch drüber lesen über die KI-Meldungen und jetzt seit einigen Wochen mit neuen Agenten-Workflows, die wir im Hintergrund haben, kriegen wir das tatsächlich hin, dass die Kollegen, die das gegenlesen, eigentlich keine Fehler mehr finden.
Das ist auch gut. Das ist echt Respekt. Respekt. Weil da kämpfen alle mit.
Total. Also es war auch wirklich immer ein großes Thema und wir haben gesagt, bevor wir das nicht hinkriegen, können wir das auch nicht automatisieren.
Ja, absolut, weil es natürlich, ja, gerade Polizeimeldungen sind vor Ort und meisten Leute wissen das dann und sagen, Moment mal, was das ist ja nicht korrekt. Und umschreiben muss man sie halt, weil ich meine, diese OTS-Meldungen sind nicht zum Publizieren geschrieben. Also das kannst du. Weil ich kenne auch
Genau.
welche, die dir einfach so durchreichen, aber das ist halt boah, irgendwie Hölle und auch, die deutsche Grammatik ist auch ein bisschen
Und das
anders, als
Polizei.
sie da ist. Und
Das Polizeisprechen ist einfach
ja,
unfassbar
genau.
lustig, was sie sich so für Begriffe ausdenken, wo du denkst, okay, das ist damit gemeint. Naja, gut, okay.
Ja.
Das kann man Menschen so tatsächlich nicht zumuten. Genau, viel spannender wird eigentlich jetzt nochmal der Bereich, da sind wir noch nicht ganz mit fertig. Die Polizei schickt ja dann auch gerne mal eine Meldung und eine Stunde später eine Korrektur dieser Meldung.
Ja.
Und das System kann zwar erstellen und publizieren, aber es kann nicht die erstellte Meldung sich wieder zurückholen und verbessern, wenn es eine Korrektur dafür findet. Also entweder hat man dann beide Meldungen auf der Seite, die Originale und die Korrektur, oder man sagt einfach, na, dann haben wir halt die falsche Meldung auf der Seite und warten, bis sich einer beschwert. Müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Wahrscheinlich wird es der erste Weg werden.
Ja, das stimmt, das stimmt. Dann hast du hier noch als Beispiel oder sowas. Ich schaue gerade in die Shownotes rein. DPA-Umschreiben hast du gesagt, ähnlich, die sind auch nicht so irgendwie Headline schreiben haben die da nicht gelernt. Das ist auch, ich wundere mich da auch
Wir
immer
haben
sehr.
tatsächlich ein Modell feingetuned. Wir haben uns aus dem letzten Jahr die 1000 bestperformsten Bildüberschriften genommen, haben gesagt, lern mal daraus, was eine gute Überschrift ist und kriegen jetzt zu 80% richtig gute Headlines raus von
Das
der
ist gut.
KI.
Das ist gut, das ist gut. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber jetzt hast du so Sachen, die finde ich auch mal sehr spannend, so Events. Und wenn ich so Sachen, wo, was geht heute eben YZ ab? Da ist immer die Frage, wo kriege ich die Informationen eigentlich her, so dass ich die schön in so einen Workflow reinpressen
Da
kann?
wollen wir mit Eventim kooperieren, dass
Okay.
wir die Eventdaten von Eventim kriegen. Das sind dann zumindest mal die großen Events und das nächste Projekt wird dann werden das Scraping von Lokalseiten. Also jedes kleine Dorf hat irgendwie eine Seite, wo es heißt, das geht heute bei uns im Dorf ab und daraus könnte man dann aus diesen ganzen Datenstreams, die dann reinkommen, diese Texte eben generieren. Das wird dann in Pusemuckel vielleicht eher sinnvoll sein, einmal die Woche so einen Text zu schreiben. In Berlin kannst du für jeden Stadtteil, für jeden Tag so einen Text schreiben. Das werden wir
Und die
dann sehen.
Zielgruppen nicht
Genau,
vergessen.
die
Also
Zielgruppen.
mit Kind, mit Hund, mit hast du nicht gesehen. Also das sind ja so die Klassiker, die es da gibt. Nee, aber Scraping, okay, wir haben ja auch schon drüber nachgedacht. Jetzt, wahrscheinlich kommt man da um Scraping nicht drum herum, weil es gibt wirklich schöne. Also in Berlin kenne ich ja gerade mit Kind natürlich ziemlich alle Quellen, aber die muss man dann schon abscrapen.
Genau, und das wäre eben mir, also ich würde sagen, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern eher auf Richtigkeit. Und kein Mensch liest sich einen
Ja,
Artikel mit 42 Events durch. Du willst halt irgendwie fünf Stück haben.
exakt, das stimmt. Aber man muss an dem scrapen, also da geht kein Weg dran vorbei. Also das, als da
Genau,
leider
also wenn
nichts Verfügbares gibt oder so, kannst ja bei Berlin die immer fragen, ob man die Sachen auch
Genau.
irgendwie als Feed kriegt, aber die werden die wahrscheinlich auch komisch anschauen.
Wenn du den Mittelaltermarkt irgendwie im Dorf mitnehmen willst und nicht nur Adele in München in der Arena, dann musst
Ja.
du die kleinen Seiten scrapen.
Absolut, absolut. Aber da ist dann natürlich die Frage, die da reinkommt, macht ihr das transparent? Also hinsichtlich Vertrauen, und so steht dann irgendwie da, Quelle ist OTS, umgeschrieben von KI oder so, also das.
Bei den Polizeimeldungen steht drunter, basiert auf Behördeninformationen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz umgeschrieben worden sind oder so ähnlich. Also wir haben mit der Legal-Abteilung lange über diesen Satz diskutiert. Das Argument von Legal ist, das nicht zu kennzeichnen. Wenn wir KI-Meldungen erstellen, werden wir dann noch unserer journalistischen Sorgfaltspflicht, kommen wir der danach, wenn da kein Mensch mehr drüber liest. Das Argument dafür, das dann doch drunter zu schreiben, ist zu sagen, ja, weil wir haben uns ja journalistisch sorgfältig mit dem Prompting beschäftigt und das erst dann auf die Menschheit losgelassen, als wir gesagt haben, jetzt können wir das verantworten.
Macht Sinn, macht Sinn. Also ich glaube, die meisten Menschen kommen damit auch zurecht.
Ja, also wir sehen ja in vielen Studien, dass das Vertrauen in den Journalismus sinkt und dass die meisten Menschen wollen, wenn KI im Spiel ist, dass sie darüber informiert werden, weil es gibt ja jetzt eine Flut an neuen Nachrichtenportalen, die mit KI irgendwelche Meldungen umschreiben. Und wenn man sich noch irgendwie hervorheben will, ähnlich wie das ja früher auch war, als die Blogger aufkamen, musst du dir als Medienverlag irgendwie sagen, okay, das können wir, was die nicht können. Und das ist halt, du kannst den Informationen, die wir bereitstellen, vertrauen. Und dementsprechend ist es unfassbar sinnvoll, finde ich, zu kennzeichnen und zu sagen, was man mit KI macht. Wir sind da transparent. Und genauso sinnvoll ist es zu sagen, wir stehen aber auch dafür, wenn wir was mit KI machen, dass das Hand und Fuß hat.
Absolut. Jetzt hast du hier noch ein paar Punkte, die ich auch nicht ganz so die Kurve reinkriege, aber ich finde es ein spannendes Thema. Eins hast du reingeschrieben, man lesen Menschen überhaupt noch Wetterartikel, obwohl es Wetter-Apps gibt.
Ja, also wir haben ganz lange diskutiert, ob wir eventuell auch Wettertexte schreiben sollen mit KI, ne? Also, und ist es dann eher der Text, heute, wie wird heute das Wetter innen und dann hast du, keine Ahnung, irgendeinen Ort? Oder ist es nur, wenn irgendwie eine Wetterwarnmeldung reinkommt? Also bindet man das an den DWD-Feed an und sagt immer, wenn irgendwie eine Unwetterwarnung ist für einen Bereich, dann geht da automatisch ein Wetterartikel raus. Wir sehen auf den Texten, die wir auf der Seite schreiben, immer dann, wenn halt irgendeine Wetterlage ist, also eine Woche lang kein Regen oder im Sommer Schnee, dann funktionieren Wetterartikel ganz hervorragend. Der Standardwetterartikel bei der BZ täglich, so wird das Wetter heute in Spandau, funktioniert halt nicht so gut.
Ja, kann ich bestätigen.
Also dementsprechend würde ich schon sagen, dass Menschen auch Wetterartikel lesen, aber sie müssen dann halt irgendwas beinhalten, was mir meine Wetter-App auf dem Telefon nicht sagt.
Ja, vor allem wird es ja dann auch meistens in Verbindung mit irgendwas gebracht, damit irgendwann ein Kontext oder eine Handlung. Also
genau,
eine Warnung ist ja auch eine Handlung, von wegen du hier Starkregen etc. pp. Und dann sagt man, okay,
muss ich mir nächste Woche
nicht zur Obererna die nächsten 100 Kilometer, sondern vielleicht einen Tag vorher oder nachher oder so.
Muss ich mir nächste Woche Urlaub nehmen, weil das Wetter schön wird.
Genau. Nee, aber jetzt ja gerade, also gerade Unwetterlagen, da gehen ja lustigerweise auch aus reinem Interesse natürlich die ganzen Unwetterlagen in der ganzen Welt gehen ja genauso. Also, wenn du sagst, es gibt irgendwie.
Ja, also wir
sind. Genau. Blizzard in New York funktioniert auch gut.
In Google Trends sieht man es ja, ne? Also Hurricane Florida oder auch Unwetter Italien wird einfach massiv gesucht. Die Menschen wollen wissen, was da los ist. Aber das sind halt auch sehr bildstarke Themen, ne? Die Menschen wollen Videos sehen und Bilder sehen, wie es da aussieht. Genau, aber da wirst du mit einem irre langen Text zum Unwetter in Italien nichts. Da musst du dann entweder eine Fotogalerie machen mit den schlimmsten Unwetterbildern oder den schönsten Unwetterbildern. Kann ja auch sein, keine Ahnung, zum Hurricane in Florida gab es eine Familie, die hat einen unfassbar geilen Trick gefunden, wie sie ihr Haus gegen den Hurricane sichert. Auch das hat mega funktioniert.
Naja, solche Sachen sind auch, ich bin ja verlagmäßig unterwegs. Das ist ja auch alles sehr diskoverfähig und da liegt ja eh der Großteil des Traffics. Und da merkt Google halt auch, sobald eine Lage ist und sie sehen ja, was die Leute gerade interessiert, sowohl über Trends in Suchanfragen als auch sonst was, sieht man ja, dass das dann auch direkt im Discover läuft, wenn solche Lagen drin sind.
Genau, also gerade zum Hurricane Milton hat vieles nicht discovered, also gerade dann, wenn es schlimme Themen waren, aber die schönen Themen, wie gesagt, gute Ratschläge, um sich vor dem Hurricane zu schützen, das hat super gediscovered.
Absolut. Das sind auch KI-Tools für Journalisten, finde ich auch eine spannende Geschichte.
Genau, also wir haben Hey Bild ins Leben gerufen, damit jeder Mensch in Deutschland for free KI benutzen kann, ohne sich mit KI auskennen zu müssen. Und dann ist aber natürlich auch die Frage, wie machen wir uns denn für die Menschen, die hier arbeiten, wie machen wir denen das Leben leichter mit KI? Und es war von Anfang an wichtig, dass wir nur Dinge entwickeln, die Menschen auch wirklich brauchen. Dass sich nicht irgendein ITler hinsetzt und sagt, ich baue jetzt mal irgendwas Schönes und dann ist es nachher eine Oberfläche, die kein Mensch verwenden kann, sondern dass wir von Anfang an die Redakteurinnen und Redakteure fragen, was wollt ihr denn eigentlich? Was braucht ihr? Was macht euch die Arbeit leichter? Und das eine Tool, was wir haben, nennt sich Content Analyzer, ist ein Arbeitstitel. Eine Benutzeroberfläche, die, glaube ich, mittlerweile, also jedes Verlagshaus hat da seine eigene Entwicklung. Und bei uns ist es eben der Content Analyzer, mit dem du Überschriften, Vorschläge, Ideen generieren lassen kannst. Wir nutzen das als Playground, um zu sagen, okay, wir testen mal, wie ist denn das, wenn man auf Knopfdruck Meta-Title, Meta-Description erstellen lässt. Und wenn das gut funktioniert, dann kommt das ins CMS-System, sodass Menschen das da tagtäglich nutzen können. Das haben wir jetzt tatsächlich schon gemacht. Also man kann sich auf Anfrage die Metadaten für den Artikel generieren lassen oder auch den Conversion-Anriss. Das wird immer mehr genutzt. Das nächste, was kommt, ist dann eben die Bildersuche, weil wir einfach über 30.000 Bilder haben, die täglich neu ins System gespült werden. Und dann zu dem Artikel, den ich schreibe, das passende Bild zu finden, ist oftmals nicht so einfach. Also wie schön wäre das, wenn die KI schon mal vorsortiert und mir 5 Vorschläge gibt, die dann auch wirklich passen. Gerade wenn ich vielleicht irgendwas mit Symbolbildern bebildern möchte und da jetzt heute kein aktuelles Foto zu drin ist. Und das nächste, was kommt, ist, weil der Content Analyzer ist aktuell eine Anwendung, über die ich mich in einem neuen Tab neu anmelden muss. Das ist natürlich nicht in dem CMS, was ich ohnehin schon benutze. Und eigentlich, um mir das Leben leichter zu machen, will ich KI da haben, wo ich eh den ganzen Tag drin bin. Und die meisten Journalisten hier sind einfach in unserem CMS-System, schreiben da ihre Artikel, bauen die da zusammen. Das heißt, wir arbeiten an einer Chrome-Extension, die sie da nutzen können, wo sie dann sagen können, okay, und jetzt gib mir mal den Vorschlag oder hilf mir mal da und dabei.
Das stimmt. Ich finde es mit den Bildern extrem gut, weil es ist halt, also weil er gerade sagt, klar, man hat viele Sachen, wo ich einfach mit Symbolbild arbeiten muss und die sind halt oft boring und das reden wir wieder, das Cover ist halt sehr bildlastig und dann merkt man sofort, dass die CTR halt nicht in Ordnung ist. Und wenn man da was hat, was wirklich einem hilft, besser zuzuschneiden, also das richtig besser passend. Oft hat man ja auch dieses Textbildschere im Hintergrund irgendwas reingeklebt und denkt, was hat das jetzt mit dem Text zu tun? Man weiß es nicht so genau. Ist aus der gleichen Stadt, aber das ist es dann auch. Das ist dann schon, macht absolut
Ja, und
Sinn. Weil ja, so
witzigerweise.
Fachverlage, die haben ja viel weniger, also dann ist dann Fachverlage, da kommt dann auch mal drin irgendwie, in dem Bereich gab es irgendwo so einen Unfall und als Bild war halt dann einfach ein Weizenfeld. Weil der Unfall ist bei jemandem in einem Feld gedacht, okay, ja, ich verstehe den, aber der ist schon weit weg.
Schon
Also,
weit weg, ja,
und
definitiv.
so, und dann sitzt immer da und denkst, okay, danke.
Ja, der erste Schritt war tatsächlich auch zu sagen, okay, schlag mir doch mal Ideen für die Bebilderung vor. Also ich habe einen Artikel, der geht da und da drum. Nach welchen Keywords soll ich denn suchen? Was könnte denn ein cooles Bild dafür sein, wenn es ein Symbolbild ist? Bevor man dann dahin geht und sagt, okay, wir vektorisieren alle unsere Texte und alle unsere Bilder und matchen die, das ist ein bisschen aufwendiger. Kann man zumindest schon mal den einfachen Weg gehen und sagen, gib mir doch mal Vorschläge, wie man das bebildern könnte.
Das finde ich auch sehr pragmatisch gut. Also, das finde ich schön, dass man das hier sieht, weil sonst was gut und haben wir das und dann denkt man jedes, oh Gott, das ist ja 5 Jahre Arbeit, bis man das hat, aber zu sagen, du, das sind kleine Schritte, die ich gehen kann für jeden da draußen, der selbst anfängt, so, um schon mal besser zu werden. Und
Ja.
wenn das dann kann man die nächsten gehen und alles gut, man wird ja nicht gleich da ganz weit springen, weil dann verzettelt man sich ja meistens und wird nie fertig.
Aber du hast ja auch sehr viele Verlagskunden. Wir stellen bei uns immer wieder fest, wenn wir, also es ist einfach ein sehr gern genutztes Tool, dass man irgendwie für die Bilder Collagen baut, auch für das Hauptbild des Artikels. Und wenn man dann das Bild, was sich Google meistens zieht, austauschen gegen ein normales, was keine Collage ist, funktionieren die oftmals besser. Machst du auch die Erfahrung, dass Google keine Collagen mag, gerade im Discover?
Habe ich so nicht durchgetestet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da keinen Datenfleck für habe. Ich bin immer noch, du bist mit einem wunden Punkt an, ich will ja noch viel stärker rein, aber ich müsste dann Tests aufsetzen. Das ist jetzt kein echtes, aber du sitzt nah im Newsroom und ich bin relativ weit weg von den Newsrooms. Also ich muss mit Leuten intern reden und sagen, lass uns doch mal irgendwas machen und lass uns das irgendwo hinflecken. Also entweder schreibt mir das mit den Metadaten oder sonst wo. Ich meine, wir haben ja alle Inhalte eh gecrawlt, weil wir ja in der API hängen. Ich kann die schon durchsegmentieren, relativ trivial. Und solche Tests fahren. Ich kriege noch nicht den harten Zugang, dass Leute mit mir Lust haben, sowas zu tun, weil die Frage geht, ich hätte es gerade umgedreht vermutet übrigens, meine Hypothese wäre umgedreht gewesen. Deswegen ist das jetzt spannend zu hören. Aber genau das würde ich gerne austesten wollen. Wobei man natürlich dann auch Collagen auch immer erstmal gegenwirft. Also wenn man sich die Grundart, wie die Collage aufgebaut ist, da hast du ja mal was, was dann immer ähnlich ist, wo dann irgendwo was passiert. Die würde ich sowieso immer gegen die Google Vision API erstmal gegenschmeißen. Nicht, dass wenn wir dann bei 5 von diesen Varianten, die man also ach, dann immer sagt, das ist goofy, weil dann fliegt es mir auf jeden Fall raus. Wenn es da aber grün ist, hätte ich vermutet, dass sie tendenziell eher besser funktionieren. Aber da haben sie halt eben nicht gemacht, deswegen ist es wirklich spannend, dass du das sagst.
Wir haben es auch nicht gegen die Google Vision API gegenlaufen lassen, gebe ich ehrlich zu.
Ja, da hat mich ja der nette Kollege von T-Online drauf gestoßen, dass man das viel stärker und seitdem
Ja,
mache ich das verstärkt.
das war ein hervorragender Vortrag auf der New Speech Con letztes Jahr.
Genau, und auch hier nachzuhören als Podcast, das war der vor dir, also der von vor meinem Jahr.
Richtig gut.
Genau. So, aber dann ist die Frage natürlich jetzt, wie kriegst du, weil du sagst ja, also dein Job ist ja, sich Sachen mit auszudenken, mit dem KI-Team, zu dem du hast da noch mehr Leute, wo ihr dann daran arbeitet. Aber du hast ja die Schnittstelle, du musst sie auch hier in die Redaktion bringen. Und wie holst du dann die Redaktion ab, wo du jetzt zu Recht gesagt hast, die letzte, was sie brauchen können, ist der 18. Schulung in der Woche, weil die eigentlich ja komplett unter Strom sind. Also man hat immer zu wenig Redakteure und es ist immer zu viel auf der Welt, was passiert. Und die haben Druck. Auch intrinsischen, weil sie ja im Grunde über die Sachen berichten, die in der Welt passiert, sonst wären sie nicht in diesem Job. Und die sind aber sehr schwer von ihrem Arbeitsplatz wegzubewegen. Und wenn es dann auch noch die Nutzen nicht sehen, sind sie auch sehr schnell sehr geknickt.
Ja, also das Erste, was ich gemacht habe, das habe ich damals genauso gemacht, dass ich mich einfach neben die Menschen hinsetze und sage, hier, zeig mir mal, wie du arbeitest und sag mir mal, was von den Sachen dich am meisten nervt. Wieder einzelne Leute rausgesucht, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie da auch am ehesten offen sind und dass sie sich die Zeit vielleicht auch mal nehmen können, mir Dinge zu erklären. Das nächste, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir haben bei uns einen AI-Lab. Also es gibt einen Raum im Newsroom, wo jeder hinkommen kann, der sagt, hier, ich habe was, was man, wie ich finde, mit KI machen kann. Und dann setzen wir das um. Dann setzen wir uns zusammen, dann macht man einen Plan. Entweder nimmst du dir 2-3 Stunden Zeit und baust dir das selber und wir zeigen dir, wie das geht. Oder du setzt dich mit einem unserer KI-Experten zusammen, der das runterschreibt, den Arbeitsablauf und das dann erstellt. Also wir gehen immer mehr in Richtung persönliche Agenten für verschiedene Funktionen erstellen. Aber das ist noch in den Kinderschuhen. Das ist jetzt, damit fangen wir gerade an. Aber wir merken, dass wir mit einzelnen Prompts nur so weit kommen und dass wir da jetzt weiterdenken müssen, um die nächsten Sachen für die Redakteure einfacher zu machen. Viele verstehen auch noch nicht den Unterschied, und ich glaube, das geht jedem Menschen so, nicht nur Redakteuren, zwischen Automatisierung und KI. Also es gibt viele Dinge, die du dir in deinem Arbeitsalltag leichter machen kannst, ohne dass du dann LLM zwischenschalten musst. Okay. Aber auch da, da kommen jetzt immer mehr Ideen. Und im Prinzip bin ich auch der Meinung, dass das nicht jeder wissen muss. Ne? Also wenn ich ins KI-Lab komme und ich sage, hier, ich möchte gerne das automatisieren, dann ist es mir egal, ob die da ChatGPT oder Claude oder Python ein Skript zwischenschalten. Hauptsache, es funktioniert.
Genau. Das hoffe ich auch sehr, dass wenn dieser Hype jetzt mal irgendwann an uns vorbeigezogen ist, bleibt KI ja da. Es geht ja nur dieser komische Hype weg, weil es halt ein cooler Punkt hat. Und wenn ihr natürlich sagt, ich habe eine Chrome-Extension und die hilft euch, einen Content-Analyzer zu machen, dann ist dem Redakteur am Ende, kann ihm das auch egal sein, ob da hinten dran einer was auf eine Steintafel beißelt oder ob ein LLM da hängt. Das für ihn ist dann ein Tool, was einem hilft. Welche Grundlagentechnologie da hinten dran steckt, ist dann ja eigentlich
richtig
egal.
Aber du hast vorhin so lapidar gesagt, keiner hat Zeit für noch mehr Schulungen. Also wir haben ja auch Kollegen bei Axel Springer, die in Brüssel sind und an diesem AI-Act mitarbeiten, beziehungsweise das ganz nah beobachten, was da ins Gesetz geschrieben wird. Und es ist ja auch Teil davon, ich glaube jetzt auch seit Februar diesen Jahres gültig, dass jeder Mensch, gerade in so einem großen Unternehmen, der mit KI arbeitet, auch KI geschult ist. Und wir waren tatsächlich eine der ersten, wir haben letztes Jahr im September, Oktober schon KI-Schulungen verpflichtende gemacht, sodass jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet, auch einschätzen kann, was KI kann und was es nicht kann.
Ja klar, das, ich muss bei diesem Schulungsprogramm ein bisschen kichern. Also das, weil du kennst ja, ich meine, es gibt das Gleiche mit diesem, jeder muss so eine DSGVO-Schulung machen und das ist ja immer ganz schön. Also die Idee hinten dran finde ich eigentlich immer ganz nett. Wenn du dann die Umsetzung siehst, was gibt es dann irgendwie so eine lustige Pseudo-Präsentation abläuft oder so Fragen und wenn Anna dann links auf den Bildschirm schaut, während du zu bist, denkst du, oh komm, Kinder, also das,
ja,
also, das ist halt ein normales Menschenverständnis. Das hat jetzt mit Datenschutz erstmal so gar nichts zu tun. Warum sagst du nicht, dass Herbert lautstark seine Vorstandspräsentation seinem Helmut in der ersten Klasse erzählt, so dass der ganze Dings mitlaufen kann? Das Problem hat man aber auch schon vor 20 Jahren. Also wo ich mal denke, aber ich habe ein schönes Schulungsprogramm und da muss ich halt so lachen, weil ich bin ja beim BVDB ist auch rumgerannt, jetzt kommen mal hier alle Leute hier KI zertifizieren, weil ist jetzt ja, soll ja auch Pflicht werden. Ich dachte so, oh Gott, der arme kleine Mittelstand muss wieder seine 50 Leute zu irgendwelchen verwirrten Leuten in eine Schulung setzen und das ist dann alles so ein bisschen, wo man denkt, ja, aber AWM-Maßnahme für mäßig gute Vortragende.
Ja, unsere Chief Learning Officer, Ekaterina Schneider, hat das tatsächlich bei uns relativ groß aufgezogen. Also wir hatten 8 Module, jeweils 2 Stunden. Wir haben externe Gäste eingeladen, unter anderem den Henk van Ess und auch den Stefan Voss von der dpa. Also haben uns wirklich die Leute rausgesucht, die davon Ahnung haben und die uns das dann erklären. Von einfach nur basic, wie funktioniert KI, bis hin zu, wie nutze ich das für die Recherche, was sind da Tipps und Tricks, die ich nutzen kann. Was ist eigentlich im Audio-Video-Bereich alles möglich? Wo nutzen wir das schon überall für die Videoerstellung, für die Audioerstellung? Also es gibt ja unter anderem den Ronsheimer-Podcast auch auf Englisch, aber die englische Version spricht er ja nicht selber ein, sondern das ist dann seine geklonte Stimme auf Englisch. Dass man mal weiß, wie geht das eigentlich? Wer steckt dahinter? Was ist schon möglich und was nutzen wir?
Und sind dann die Gästestimmen auch geklont?
Ja, die sind auch.
Genau. Das unterschreiben dir vorher, dass das okay ist.
Ja, klar.
Sehr gut. Nee, ich kannte den nur auf Deutsch, weil es den auf Englisch gibt, aber es hat mir Spotify noch nicht vorgeschlagen. Aber wenn ich den einen schon gesehen habe, auch sonst mit den anderen.
Ja, also und der nächste Schritt.
Weil je nach Gästin höre ich da auch mal rein, aber mich interessiert halt nicht jedes, es gibt halt einfach. So, vor 10 Jahren hat man jeden Podcast gehört, weil es so wenig gab, weißt du, heutzutage hast du ganz viel abonniert und guckst dann halt mal, ob das Thema dann das Konkrete spannend ist.
Ja, und das nächste, was wir dann gemacht haben, war ja das Lagezentrum von dem Julian Röpke, was es jetzt auch auf YouTube auf Englisch gibt. Und da sind wir sogar so weit gegangen, dass wir das vorhandene Lagezentrum mit einer Software, die heißt, glaube ich, Doubly, so weit modifiziert haben, dass er sogar die Lippenbewegungen anpasst, dass es so aussieht, als würde er Englisch sprechen.
Ach, sehr lustig. Also ja, da sehe ich ja einiges auch so auf uns zukommen in dem Bereich, was so Sprachverständnis in der Welt also betrifft, da einiges zugänglicher macht. Ist schon schön. Aber euch geht es ja, eine größere Audience zu erreichen. Das ist ja das umgedrehte Fall quasi. Aber wie gesagt, ich finde diese ganzen Aktionen gut. Es soll nicht dort Tura denken, ich hab irgendwas dagegen. Ich finde halt diese Umsetzung innerhalb Deutschlands, dass man sagt, jetzt muss jedes Unternehmen so eine Standardschule, wo man, also da kann ich mal so ein bisschen, so dieses Vereinsdeutsche ist dann immer so ein bisschen komisch, dass ihr das natürlich ernsthaft machen müsst, wie viele andere in der Branche auch und auch sehr ernsthaft machen, weil es Glaubwürdigkeit halt wirklich wichtig ist, ist was ganz anderes. Genauso davon ich ausgehe, dass hoffentlich Banken sowas sehr ordentlich machen und manche andere Branche auch. Aber jetzt der Schraubenhersteller, das weißt du, ich meine, also immer so die Frage, also für jeden Mitarbeiter, jetzt jeden Mitarbeiter heißt ja auch der Opel-Mitarbeiter am Band. Also,
ja, nur wenn er am Band auch KI bedient.
Ja, ich glaube, die Maschine, die da findest, bist du relativ schnell bei dem Fall, wo dann, also wenn jetzt da kommt halt so viele Fälle, wo ich mal denke, boah, erklärt es auf der rechtlichen Seite. Weißt du, sag, guck mal, Kinder, Sie müssen es ordentlich machen und wenn nicht, gibt es halt entsprechende Schadensersatzansprüche, dann muss man nicht irgendwo was aufsetzen oder ja, kontrollieren muss, wurde es dann auch gemacht. Also ich bin da immer so, weniger Gesetze, mehr Haftung. Dann hilft der Menschenverstand und weiter und der Rest wird ausgeglichen.
Ja, also wenn ich sehe, wie viele Fragen auch aus meinem Bekanntenkreis von Menschen, die das erste Mal KI benutzen, ohne irgendwie so ein bisschen Hintergrund zu wissen zu haben, auf mich zukommen, denke ich mir immer so, das ist schon ganz sinnvoll. Eine Freundin von mir ist Tourguide und hatte die Aufgabe, dass sie eine neue Tour für Berlin erstellen soll und hat ChatGPT gesagt, schreib mir mal die Tour und dann hat sie das einfach so an ihren Chef weitergegeben und dann hat er gesagt, das stimmt ja alles nicht, was da drin steht. Also hatte nicht dieses Wissen, dass ChatGPT sich Dinge einfach ausdenkt, Fakten, die so nicht existieren. Und hat dem einfach vertraut. Deswegen, das sollte jeder Mitarbeiter, der mit KI arbeitet, schon wissen, dass das einfach, dass man sowas nachprüfen muss.
Das stimmt. Jetzt hast du heute mal was Spannendes erzählt, aber mal ganz kurz, das ist so nebenher gewesen, aber es war sehr spannend. Ihr lasst dann über die Promptkette und die Meldung ist umgeschrieben, dann nochmal gegenchecken gegen euer Archiv. Das habt ihr dann aber irgendwo so gemacht, dass das Archiv nicht ins Lehrmaterial einfließt, oder?
Also ich weiß gar nicht, inwiefern ich da ins Detail eingehen darf. Also prinzipiell läuft das Checking so ab, dass wir 3 verschiedene Quellen verwenden und er dann sagen soll, zu wie viel Prozent bist du dir sicher, dass es richtig ist. Eine der Quellen ist das Archiv, die andere ist Google-Suche, glaube ich, und die dritte ist Perplexity. Und wenn alle 3 das Gleiche sagen, dann ist der Fakt richtig. Wenn du dir nicht sicher bist, dann schreib es um, nimm es raus.
Genau, aber dafür muss das Archiv ja von ihm inhaltlich erschlossen sein, quasi.
Das muss durchgelaufen
sein. Und da war die Frage halt, das habt ihr aber hoffentlich so gemacht, dass das Archiv jetzt nicht auch noch gleichzeitig Lehrmaterial geworden ist bei den Kollegen. Man ist ja keine personenbezogenen Daten drin, sein Archiv, also ist ja eh alles mal veröffentlicht. Also, aber es wird dann ja hoffentlich nicht ins Lernmodell eingeflossen sein. Das wird ja nicht so ganz in eurem Interesse liegen, hoffe ich, glaube ich. Würde ich das vermuten.
Ich glaube, OpenAI hat tatsächlich einen Deal mit Digas abgeschlossen, dass sie auf das
Wetter
zugreifen
können. Okay, wenn die Deal haben, dann ist okay, dann haben sie auch bezahlt. Das ist wieder was anderes, wenn man bezahlt, ist ja alles gut. Genau. Weil das ist ja so die große Frage, weil das ist die umgedrehte Frage. Wir haben ja wirklich, wir haben auch viel mit regionalen Verlagen zu tun, etc., die alle eher Angst haben, dass sie aus diesem ganzen Kram nicht so sauber rauslaufen, weil so ein bisschen das Ökosystem des Internets, wenn man jetzt mal so 10 Jahre weiterdenkt, und alle Leute chatten nur noch mit irgendwelchen Chatbots rum, so Star Trek-mäßig, wach morgens auf und sagt, gib mir mal die Zusammenfassung des Tages schnell, werde ich mein Müsli hier reinschaufeln und dann erzählt er da vor sich hin. Und es gibt ja schon das Discover als Audio. Also du kannst ja von Discover in Amerika gibt es schon diese, haben wir ein paar weniger, aber es gibt schon, dass du einfach sagen kannst, lies mir doch mal die wichtigsten Meldungen für mich einfach vor und dann fehlt mir ja der Klick. Also wir leben ja davon. So, das ist einfach sozusagen die Geschichte. Also auch wenn man, egal ob Plusmodell oder nicht, die muss erstmal irgendjemand zu mir bekommen haben, damit der das tut.
Absolut. Ich habe bei allen unseren Portalen jegliche Crawler nicht ausgeschlossen, aber wir Robots.txt haben gesagt, dass sie doch bitte nicht auf unsere Seiten kommen sollen. Und in allen Impressumsseiten von jeglichen Springer-Medien steht drin, dass die Daten nicht zu Trainingszwecken verwendet werden dürfen von Crawlern und sich dran hält, man weiß es nicht, aber prinzipiell ist unser Ansatz schon, wenn irgendein Modell unsere Daten verwenden will, dann müssen sie uns schon dafür Geld bezahlen.
Absolut, finde ich mal. Das ist auch das, was ich dann auch immer sage. Habt ihr natürlich eine größere Marktmacht als jetzt so ein Regionalverlag, auch wenn er vielleicht so seine 10 Blätter hat oder so. Aber das ist schon ein spannendes Thema. Hast du dich der sich nicht mit diesen ganzen AI-Overview-Themen?
Ich habe mir tatsächlich alles, was ich dazu finden konnte, in ein Notebook-LM-Notebook reingeschmissen, sodass ich jetzt immer, wenn ich irgendwelche Sachen brauche oder wenn meine Chefin mich irgendwas fragt und sagt, hey, was ist denn der aktuellste Stand in Sachen AI-Overviews für Überschriften oder zum Optimieren oder kannst du mir eine Checkliste für Redakteure erstellen, dann mache ich das einfach aus diesem Notebook-LM und habe das dann in 2 Minuten fertig.
Das ist cool. Das ist cool. Ja, nee, wir sind auch gerade ein bisschen dabei, so Traffic, also wie ist gut, Stefan, ist mit Patrick gerade dabei, unsere ganzen Daten zusammenzuziehen, wie denn so die Traffic-Abfluss über AI Overview aussieht. Und das ist dann doch im Verlagsbereich sehr überschaubar. Das kann man schon mal aktuell vorwegnehmen.
Es ist überschaubar, wobei, ne, also wenn wir uns den LinkedIn-Artikel von Hans Kronenberg anschauen oder auch von John Cheater, was er letztens veröffentlicht hat, es gibt schon so ein paar, im Search Engine Journal war, glaube ich, auch noch ein sehr interessanter Artikel und auch der von Alida Solis war ein bisschen mehr hands-on. Also nicht nur dieses, ja, wir wissen es nicht, sondern schon so ein bisschen, okay, schreibe im ersten Paragraph gleich die Antwort und irgendwie noch einen Satz, der Lust auf mehr macht, wie man das ja auch bei Featured Snippets tut oder irgendeinen Test dazu, inwiefern er HTML auslesen kann, der Crawler, beziehungsweise inwiefern er das tut. Also versteck halt nichts in JavaScript, sondern mach deine Seite komplett lesbar, wenn du willst, dass Sachen da auftauchen. Es sei denn, du hast Dinge in deinem Artikel, von denen du nicht möchtest, dass sie auch in der KI ausgelesen werden, dann versteck sie halt im iframe. Das kennen wir alles aus dem SEO schon, aber ich finde es gut für die AI-Overviews jetzt, die Sachen nochmal aufzuwärmen und diese konkreten Handlungsanweisungen schon nochmal aufzuschreiben und nicht immer nur zu sagen, ah ja, ist mal halt nicht. Das ist eine sehr unbefriedigende Antwort.
Das stimmt, das stimmt. Cool, aber ich glaube, dann haben wir so ziemlich alle Themen, die wir nochmal durch, was vergessen von dem, was du hier draufgeschrieben hattest.
Die Frage, die zum Thema AI-Overviews aktuell am häufigsten, zumindest bei uns im Haus, an mich herangetragen wird, ist, sehen wir das denn schon bei irgendwelchen Portalen, dass da der Traffic runtergeht? Und tatsächlich bei dem Breitbandmedium Bild mit 70% Direct-Traffic sehen wir es nicht so. Bei den Verticals, die sehr, sehr viel mehr von Google abhängig sind, also Techbook, Fitbook, BZ und so weiter, da sehen wir es schon. Also kleine Einbrüche, klitzekleine, aber der Trend geht abwärts.
Also genau, das meine ich gerade, da ist Stefan gerade mit Patrick dran, die ganzen Sachen bei uns auseinander, für die ab Mittwoch dazu einen Vortrag. Ich habe ja ein bisschen, hat er mir vorab schon gezeigt. Ja, das ist sehr spannend. Ja, geht abwärts, aber bei Verlagen nicht sehr stark. Also in Summe, ich habe jetzt nur Search Traffic, ich habe jetzt als wirklich Search Traffic betrachtet. Ja. Google Gesamt noch viel weniger, weil das meiste über Discover kommt. Also dann ist es schon das im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Nur Search hängt es davon ab, wo man unterwegs ist. Also Boulevard sehr wenig.
Genau, Google sagt ja auch, dass sie
viel mehr. Also klar,
Google,
also
in dem Moment, Google sagt ja auch, dass sie versuchen, zu News-Themen keine AI-Overviews anzuzeigen. Das kann mal vorkommen, aber im Prinzip wollen sie das ja eigentlich überhaupt nicht. Ratgeber, genau. Klar, da hast du viel, viel eher diesen AI-Overview. Aber ist dir auch schon aufgefallen, ich teste das immer so für bestimmte Bereiche, Und das erste Mal, wenn ich das Keyword eingebe, zeigt er mir den AI-Overview und dann, wenn ich das am nächsten Tag nochmal mache, dann nicht mehr.
Ja, das hatte ich auch
Dann
schon.
das normale Suchergebnis.
Das hatte ich auch schon. Das ist etwas verwirrend. Aber deswegen haben wir einfach die Search Console-Daten auseinandergenommen. Und was auch ganz schön ist, ist, wenn du eigentlich so in den 1, 2, 3 Treffern bist, hast du sogar ein bisschen mehr als vorher. Weil die meistens ja auch irgendwie den, also die sind stärker im, das ist so ein bisschen dieses Feature-Snippet früher. Also du kriegst schon, die ganz gut platziert sind, die kriegt sogar etwas mehr in Summe, das ist nicht gemeint, aber in Summe, danach geht es gerade runter. Aber wie gesagt, es ist, wenn man sich ja die Blätter eingeteilt, also auch ein Boulevardblatt hat mal einen Ratgeber, das Ding, Artikel, das ist auch wieder so. Boulevard, News, Hochbullet, so, das ist halt so, das ist so bei 10%, so, und bei anderen bis bei 30, was dann schon ärgerlich ist. Aber da ja alle sowieso den meisten über das Cover bekommen, ist dann die Gesamtsumme wieder so 2, 3, so,
Ja,
überschaubar.
eine wichtige Erkenntnis fand ich auch. Also wir schließen ja den Google Crawler für Gemini aus, aber den für den normalen Google Bot, den lassen wir halt zu. Und in den AI-Overviews tauchen wir trotzdem auf. Was bedeutet, dass
Ja.
die AI-Overviews auf den normalen Google Index zugreifen, der von Google
Ja.
Bot gecrawlt ist und nicht auf den Bard oder Gemini oder wie auch immer er jetzt heißt.
Exakt, genau. Genau. Das ist ja. Ja, das ist also die also früher so ein Robots-Text überschaubar war, natürlich jedem Zuhörer geneigt, zu behalten sich da überhaupt dran. Andere Frage. Aber wenn man davon ausgehen würde, sie würde sich halt meine Dinge jetzt ja richtig lang mit diesen ganzen Ausnahmen und das hast du nicht gesehen und ja, das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, cool, aber war noch mal ein schöner Sidestep dazu. Dann würde ich sagen, haben wir doch, glaube ich, das Thema vollumfänglich und sind unter einer Stunde geblieben. Sehr
Wahnsinn.
schön. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Dann bleibt mir nur noch dir ein wunderschönes Wochenende zu wünschen, nachdem wir ja gestern einen Feiertag hatten.
Gleichfalls.
Genau, und damit sind wir raus. Tschüss. So, und da ist sie schon wieder zu Ende, die heutige Ausgabe vom SEO-Haus. Lisa und ich hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wir freuen uns auf Feedback, gerne direkt in den sozialen Medien per Direktnachricht oder Mail. Und bitte bewertet uns auf den Podcast-Plattform eures Vertrauens und empfehlt uns gerne weiter. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und wünschen euch bis dahin Happy Optimizing!